D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Das bin ich und ich wünsche euch einen herzlichen, schönen, guten Dienstagabend. Mal gucken, ob meine Stimme die nächsten 60 Minuten durchhält. Sie ist ein bisschen kratzig. Das liegt an den ungewohnten Temperaturen. Da kommt doch kein Mensch mit zurecht, jetzt mal ganz im Ernst. 4 Grad Regen, dann wieder irgendwie 12,5 Grad und trocken. Also ich bin angeschlagen. Trotzdem schaffen wir heute Abend. Wir gucken nämlich zurück auf Sonntagnacht, also auf die Nacht von vor 2 Tagen. Da sind die 72. Golden Globes im Hollywood Hilton Hotel verliehen worden. Wir gucken auf die Gewinner und darauf, was das möglicherweise für die Oscar-Verleihung am 22. Februar zu bedeuten hat. Es gibt nämlich da ganz geteilte Meinung. Einige sagen, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Übereinstimmung rein statistisch gesehen auf die letzten Jahre bezogen war maximal so 50-50. Kann man nichts von ablesen. Andere sagen, doch, doch, wenn man genau hinguckt, kann man sehr wohl was davon ablesen. Wir vergleichen mal ein bisschen. Dann schauen wir auf Anna Wollner, die Kollegin. Die kommt um kurz nach halb hier noch reingestiefelt ins Studio und bringt uns ein Interview mit Angelina Jolie mit. Deren zweite Regiearbeit startet nämlich am Donnerstag im Kino. Ist ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, heißt Unbroken. Da gucken wir rein in den Film und reden mit Anna über ihr Treffen mit Angelina Jolie, der Regisseurin. Dann gucken wir auf den Film Der große Trip, Wild. Das ist ein Film mit Reese Witherspoon, startet am Donnerstag. Und wir gucken in die neue Jussi Adler-Olsen-Verfilmung Schändung. Das ist nämlich auch ein Film, der am Donnerstag startet. Dazu kommt Inna Hinnenkamp mit bahnbrechenden Filmnews der Woche. Also genug zu tun für die nächste Stunde. Meine Stimme und ich geben unser Bestes.
D-Radio Wissen.
Also, eine Sache weiß ich ganz genau. Nämlich, wo der Begriff sich verzetteln herkommt. Habe ich gerade eben gelernt. Ich habe das kurz getwittert. Könnt ihr nachgucken, wenn ihr wollt. Ich bin hier umgeben von ungefähr 800 Zetteln. Ja, ich mache das ganz analog heute Abend. Umgeben von 800 bis möglicherweise 900 Zetteln. Alles voller Statistiken über Preisverleihungen, Golden Globes, Oscars und so weiter. Denn Sonntagnacht hieß es viele Male wieder, and the Golden Globe goes to, zum Beispiel so.
And the Golden Globe goes to the Grand Budapest Hotel.
Da gab es einen großen Jubel von Wes Anderson und von der gesamten Crew von Wes Anderson für den Film The Grand Budapest Hotel. Das ist nämlich der beste Film geworden in der Kategorie Komödie-Musical. Und da kommen wir gleich mal zur ersten großen Unterscheidung zwischen Oscars und Golden Globes. Die unterscheiden sich durch zwei massive Merkmale voneinander. Bei den Oscars werden ausschließlich Filmpreise verliehen. Bei den Golden Globes auch jede Menge Fernsehpreise verliehen, sowohl für Serien als auch für Seriendarsteller beispielsweise und auch für Fernsehfilme. Und bei den Golden Globes wird unterschieden, zumindest bei den Filmen und bei den Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen, zwischen Drama, eine Kategorie, und Komödie, Schrägstrich Musical, zweite Kategorie. Das gibt es bei den Oscars auch nicht. So, deshalb bei den Komödien bester Film Grand Budapest Hotel. Und Wes Anderson hat eine sehr unterhaltsame Dankesrede gehalten.
Thank you, thank you. I'm not going to spend many of my few seconds up here thanking people like Stephen Rails and Scott Rudin and Jim Giannopoulos and Nancy Utley and Steve Galula, Juman and Owen, Rafe and Hugo, Jeremy and Bill, Roman and Jason, Randy and Edward and Adrian and Jeff and Tilda, Jim and Rich, and especially James L. Brooks and Polly Platt. Instead, I'm going to focus on the membership of the Hollywood Foreign Press. Yoram and Dagmar and Yukiko and Munawar here.
Es war tatsächlich einer der Lacher des Abends bei der Verleihung, als Wes Anderson gesagt hat, na gut, die wenige Zeit, die mir hier auf der Bühne verbleibt, werde ich nicht dazu verschwenden, um mich bei meinem Team zu bedanken und wirklich zig Namen aufgezählt, sondern stattdessen wollte er sich lieber in persona bei der Hollywood Foreign Press Association, also bei Hollywoods Auslandspresse, bedanken, die diese Golden Globes ja verleiht, zum 72. Mal in diesem Jahr. Auch das ein Unterschied zu den Oscars, die ja von der Academy of Motion Pictures verliehen werden. Die Golden Globes, wie gesagt, im Gegensatz dazu, werden von Hollywoods Auslandspresse, also von Journalisten aus dem Ausland, die in Hollywood arbeiten, verliehen. So, Wes Anderson also konnte sich freuen über den Golden Globe für die beste Komödie. Und wer sich auch wahnsinnig gefreut hat, das war dieser Mann, nachdem verkündet wurde, dass er einen Golden Globe gewonnen hat.
And the Golden Globe goes to Kevin Spacey, House of Cards.
Auch da Riesenjubel Sonntagnacht, denn Kevin Spacey, das kann man sich kaum vorstellen, der Mann hat immerhin schon 2 Oscars, war zum 8. Mal für einen Oscar nominiert und hat ihn für einen Golden Globe nominiert zum 8. Mal und hat ihn jetzt Sonntagnacht zum allerersten Mal gewonnen. Das hat er auch dementsprechend quotiert.
This is the 8th time I've been nominated. I cannot fucking believe I won.
Ja, mittlerweile kann das dann schon glauben. Also Kevin Spacey, no longer nur Oscar-Gewinner und zwar zweifacher, jetzt auch endlich zum ersten Mal Golden Globe-Gewinner. Ich hatte es eben gesagt, das Fernsehen wird bei den Golden Globes auch berücksichtigt und für die großartige Serie, in der er den sehr korrupten, schmierigen, hinterhältigen Politiker Frank Underwood spielt, House of Cards, dafür hat er diesen Golden Globe mehr als verdient jetzt endlich bekommen. Sehr rührend wurde die Preisverleihung bei diesem Gewinner hier.
And the Golden Globe goes to Michael Keaton Birdman.
Der galt auch schon vor der Golden Globe-Verleihung bereits als einer der Oscar-Favoriten. Michael Keaton in dem Film Birdman startet Ende des Monats, werden wir dann ausführlich drüber reden. Großartiger Film. Mehr sage ich dazu an dieser Stelle nicht. So, und Michael Keaton war ja nun tatsächlich einige Jahre von der Bildfläche verschwunden. In den 90ern damals sehr populär als Batman-Darsteller, in 2 Batman-Filmen mitgespielt, mit großem Erfolg damals. Dann kamen unter anderem Komödien wie 4 Lieben Dich, falls sich der ein oder andere daran noch erinnert, an der Seite von Andy McDowell. Und dann wurde es sehr still um ihn. Jetzt wird er gerade für Birdman wahnsinnig gefeiert. Dementsprechend emotional wurde er bei seiner Dankesrede, als er den Golden Globe entgegengenommen hat und sich vor allem bei einem ganz bestimmten Freund bedankt hat.
My best friend is kind, intelligent, funny, talented, considerate, thoughtful. Did I say kind? He also happens to be my son, Sean.
Sehr schöner Moment, als sich Michael Keaton bei seinem allerbesten Freund bedankt hat und das dann am Ende aufgelöst hat, dass es sich dabei um seinen Sohn Sean handelt, der auch mit bei der Preisverleihung war. Die beiden waren auch hinterher noch ordentlich feiern, Vater und Sohn zusammen. Da gab es schöne Fotos noch von der Aftershow-Party. Mein Highlight der gesamten Nacht war eine Auszeichnung für jemanden, den ich euch in letzter Zeit, ich möchte gerne sagen, sehr ans Herz gelegt habe. Der ein oder andere von euch wird vielleicht behaupten, dass ich euch regelrecht mit ihm penetriert habe, also jetzt akustisch, sofern das durchs Radio möglich ist. Auch das ist durchaus möglich. Ich habe mich wahnsinnig, und zwar wirklich wahnsinnig für ihn gefreut.
The Golden Globe goes to Eddie Redmayne, The Theory of Everything.
Bester Hauptdarsteller in der Kategorie Drama, Eddie Redmayne, ihr erinnert euch, Die Entdeckung der Unendlichkeit heißt der Film, in dem er so eindrucksvoll den Physiker, das Physikgenie Stephen Hawking spielt. Und auch Eddie Redmayne hat sich toll bedankt für diesen Golden Globe.
Oh my God, what an extraordinary thing. Hannah, my wife, of about a couple of weeks ago, we had to cut our honeymoon short to come to Los Angeles. I promised the sunshine wasn't so great today, but I thank you and I thank the HFPA for giving me and us a night at the end of our honeymoon we will remember. Thank you.
Eddie Redmayne, der sich bei seiner frisch angetrauten Ehefrau Hannah bedankt und sagt, es tut mir leid, dass wir die Flitterwochen abbrechen mussten, damit wir hier sein konnten, aber jetzt ist es zumindest ein unvergesslicher Abend zum Ende der Flitterwochen geworden. Da habt ihr es gemerkt, Eddie Redmayne, bester Hauptdarsteller, Michael Keaton ebenfalls bester Hauptdarsteller, das geht bei den Globes, weil wir eben diese 2 Kategorien haben. Einmal Drama und einmal Comedy oder Musical. Ansonsten war es eine nette Preisverleihung. Ihr wisst, Ned ist die kleine Schwester von. Das ist bei den Golden Globes aber oft der Tatsache geschuldet, dass kein Rahmenprogramm stattfindet, keine Auftritte, keine Musikeinlagen. Es sind sehr viele Kategorien, in denen dort Preise verliehen werden. Das heißt, es geht eigentlich wirklich immer nur Laudato auf die Bühne. Hier sind die Nominierten, das ist der Gewinner. Runter von der Bühne, nächster Laudato auf die Bühne. Das sind die Kategorien, die Nominierten und so weiter. Es ist eine ziemliche Fließbandabfertigung bei den Golden Globes. Trotzdem war aber Zeit für die ein oder andere besondere Situation, den ein oder anderen besonderen Moment. Ihr könnt euch denken, worauf es hinausläuft. Natürlich, Sonntagnacht waren die grauenvollen Anschläge von Paris noch sehr frisch und es war gerade erst dieser große Solidaritätsmarsch in Paris hatte stattgefunden und darauf hat zum Beispiel Jared Leto bei seiner Laudatio angespielt.
To our brothers, sisters, friends and family in France, our thoughts, our prayers, our hearts are with you tonight. On vous aime, je suis Charlie.
Also auch Hollywood sagt Je suis Charlie und Jared Leto war nicht der Einzige. Auch George Clooney, der den Ehrenpreis des Abends entgegennehmen durfte, nämlich den Cecil B. DeMille Award. Der wird jedes Jahr für das Lebenswerk verliehen. Kommt bei Clooney vielleicht mit 53 Jahren ein bisschen früh, könnte man drüber diskutieren. Aber auch George Clooney, der ja sich sehr für Menschenrechte weltweit einsetzt. Auch George Clooney hat die Gelegenheit genutzt und nochmal ein paar Worte Richtung Paris gesendet.
Today was an extraordinary day. There were millions of people that marched, not just in Paris, but around the world. And they were Christians and Jews and Muslims. They were leaders of countries all over the world. And they didn't march in protest. They marched in support of the idea that we will not walk in fear. We won't do it. So, je suis Charlie. Thank you.
Also auch die tagesaktuelle Politik hatte im Rahmen der Golden Globes ihren Platz, ihren mehr als verdienten Platz, selbstverständlich. Und wenn dann Schauspieler ihre große Popularität nutzen, um sich für einen guten Zweck in diese Richtung einzusetzen, ist das ja auch wirklich nur zu befürworten. Den großen Gewinner des Abends, insofern es einen gab, habe ich euch bis jetzt vorenthalten. Das war nämlich letzten Endes Richard Linklater, der Macher des Films Boyhood. Denn Boyhood ist nicht nur in der Kategorie Drama bester Film geworden. Richard Linklater außerdem ausgezeichnet als bester Regisseur und Patricia Arquette ausgezeichnet als beste Nebendarstellerin. Boyhood, dieser Film, der ja über 12 Jahre entstanden ist, an dem Richard Linklater 12 Jahre lang gedreht hat. Und damit kommen wir jetzt rüber schon zu der Frage, ist denn das dann auch möglicherweise schon ein Hinweis auf einen Oscar-Gewinn? Ja oder nein? Wenn ein Film wie Boyhood mit 3 Golden Globes Richtung Oscars zieht, muss der dann nicht irgendwas gewinnen? Diese Frage ist, ich nehme das gleich vorweg, irrsinnig schwer zu beantworten. Ich habe verschiedene Statistiken für euch zusammengestellt. Zum einen, also gibt es ja bei den Oscars dann nur noch die Kategorie bester Film. So, da wird alles zusammengefasst, egal ob es eine Komödie ist oder ob es ein Drama ist. 4-mal in den letzten 10 Jahren ist tatsächlich auch der beste Film bei den Globes auch der beste Film bei den Oscars geworden. 4 von 10 Mal, gerade mal 40%. Das ist erschreckend wenig und keine besonders gute Quote, könnte man sagen. Wenn wir uns jetzt aber mal den Spaß gönnen und einfach nur das vergangene Jahr miteinander vergleichen, Golden Globes 2014 und Oscars 2014, dann finden wir etwas sehr Spannendes heraus. Ich lasse das mal nur so auf euch wirken. Bester Film, 12 Years a Slave, bei beiden. Beste Hauptdarstellerin, Kate Blanchett, bei beiden. Bester Hauptdarsteller, Matthew McConaughey, bei beiden. Bester Nebendarsteller, Jared Leto, bei beiden. Beste Regie, Alfonso Cuarón, bei beiden. Bester fremdsprachiger Film, La Grande Bellezza, bei beiden. Bester Animationsfilm, Die Eiskönigin, bei beiden. Bestes Drehbuch, Spike Jonze, bei beiden. Die einzigen Abweichungen im vergangenen Jahr hatten wir bei der besten Nebendarstellerin, das war nämlich bei den Globes, Jennifer Lawrence. Für American Hustle und bei den Oscars Lupita Nyong'o für 12 Years a Slave und beste Filmmusik und bester Filmsong, das waren auch jeweils andere Gewinner. Heißt also, alles Minitekeln, alles Kaffeesatzlesen ist letzten Endes für die Katz. Man kann Statistiken wälzen ohne Ende. Es gibt diese Jahre, in denen hat fast gar nichts gepasst. Und dann gibt es Jahre wie 2014, wo fast alle Gewinner, zumindest in den großen Kategorien, exakt identisch waren. Insofern warten wir es doch einfach ab. Ist ja nicht mehr lange hin. 22. Februar werden die Oscars verliehen. Möglicherweise ist Richard Linklater mit Boyhood in einer guten Ausgangssituation. Möglicherweise gewinnt er bei den Oscars aber auch gar nichts. Kurz bevor es losgeht, kurz vorm 22.02. werden wir da ganz explizit nochmal drauf gucken und möglicherweise dann nochmal unsere Meinung ändern.
Pass auf dich auf, okay? Mhm. Und amüsier dich auch ein bisschen. Grüß die hübschen deutschen Mädels von mir.
Ja, ganz sicher.
Komm her.
Danke, Pete. Danke für alles.
Anna, Anna, Anna.
Tom.
Was sagen wir dazu?
Nicht viel wäre auch doof, weil wir sind ja dazu da, um über diesen Film zu reden. Aber ich muss schon sagen, ich kam mit einem sehr, sehr großen Kopfschütteln aus dem Kino.
Tom, die Kollegin Anna Wollner ist hier. Schönen guten Abend erstmal. Hast dich reingeschlichen und das, was ihr gerade gehört habt, war ein kurzer Auszug aus dem Film Unbroken, nämlich aus Angelina Jolies zweiter Regiearbeit nach In the Land of Blood and Honey. Jetzt Unbroken, der Film, der am Donnerstag startet. Ein Film, haben wir kurz gehört, wo sich zwei Brüder voneinander verabschieden. Der jüngere Bruder ist ein sehr vielversprechender Olympionike, soll 1936 zu den Olympischen Spielen nach Berlin fahren. Das macht er auch, läuft da überraschend sehr erfolgreich, holt zwar keine Medaille, ist aber ein junger Bursche, der sozusagen eine aussichtsreiche Sportkarriere vor sich hat, der dann aber abkommandiert wird in den Zweiten Weltkrieg, um für die Amerikaner gegen Japan zu kämpfen.
Ja, 36 in Berlin hat er nur die schnellste Runde gelaufen, ist glaube ich insgesamt Achter geworden, mit dem Ziel dann, er 1940 greift er an und holt Gold in Tokio. In Tokio war er dann, ein bisschen später, aber der Weg dahin war relativ schwierig und auch nicht unbedingt schön, denn er ist abgeschossen worden über den Pazifik, war 45 Tage zusammen mit zwei Kameraden in einem Schlauchboot, ist dann gerettet worden, dummerweise von den Falschen, und in japanische Kriegsgefangenschaft gekommen. Und da ungefähr nach gefühlt 1,5 Stunden geht der Film eigentlich erst los.
Genau, in diesem Lager angekommen in Japan begegnet er sozusagen nach relativ langer Filmzeit, Anna, seinem eigentlich Antagonisten. Das ist nämlich der Mann, der dieses Lager leitet.
Ihr seid Feinde von Japan und wir werden euch auch so behandeln. Sieh mich an. Sieh mir in die Augen.
Dieser Lagerleiter in Japan, der allein von der Inszenierung her, da hatte ich schon das erste wirklich große Fragezeichen im Gesicht, weil er was sehr Nationalsozialistisches hat. Also ich finde, man kann diesen Vergleich durchaus ziehen mit den furchtbaren Lagern, die die Nazis hatten. In so einem, zumindest in der filmischen Darstellung, in so einer Art Lager landet jetzt unser Protagonist und wird eigentlich dann nur noch von diesem Lagerleiter gequält.
Ja, es ist eigentlich ein ganz normales Strafgefangenenlager, aber was ich von der Geschichte her überhaupt nicht erschließt, warum dieser Louis Zamperoni, so heißt er, von ihm überhaupt ausgewählt wird. Es gibt irgendwie einen Moment, wo sie sich treffen, das erste Mal gegenüberstehen auf diesem Platz, und auf einmal ist er derjenige, der immer alles abkriegt, der rausgezogen wird, der stundenlang stehen muss, der immer ins Gesicht geschlagen wird, der gefoltert wird. Dann fängt er auch noch so ein ganz perfides Spiel an, dass er auf einmal nach Hause telefonieren darf. Seine Eltern dachten, er ist eigentlich tot, er ist gefallen im Krieg. Ihm geht es auf einmal wieder, er darf Dinge tun, die er vorher nicht tun durfte, die seine Mitgefangenen nicht tun dürfen. Und das Absurde ist ja, sie kommen in ein zweites Lager kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges und da geht es weiter. Da gibt es einen neuen Lagerkommandanten, der sich schon wieder auf ihn einschießt. Es beruht natürlich alles auf einer wahren Begebenheit. Das Buch war lange Zeit, die Biografie dieses Louis Zamperoni war lange Zeit auf Platz 1 der New York Bestsellerliste. Aber der Film oder beziehungsweise die Geschichte wird eigentlich genau dann erst spannend, wenn der Film aufhört, nämlich als er mit Ende des Zweiten Weltkrieges wieder nach Hause kommt.
Ganz genau. Bis dahin tun wir eigentlich nichts anderes, als jemandem bei etwas zusehen. Jetzt könnte man sagen, die Biografie dieses Mannes an sich, den es wirklich gegeben hat, ist übrigens auch dieses Jahr erst verstorben, im Alter von 97 Jahren.
Letztes Jahr im Sommer, glaube ich. Also letztes 2014.
Jahr. Okay, richtig. Wir haben 2015. Du hast recht. Letztes Jahr. 2014 verstorben, 97 Jahre alt geworden. Eine Biografie ist eine Biografie. Das, finde ich, reicht aber nicht für diesen Film, weil wir im Endeffekt nur jemandem dabei zusehen, wie etwas passiert. Der Film hat kaum eine eigene Story. Du hast Angelina Jolie getroffen. Wir quatschen gleich noch drüber, wie dieses Treffen war. Auch darüber, ob es möglicherweise, weiß ich nicht, bei ihr so einen besonderen Hang zu Kriegsthematiken gibt. Denn In the Land of Blood and Honey war ein Film über den Kosovo-Krieg. Jetzt ist es der Zweite Weltkrieg. Darüber reden wir gleich. Ob ihr euch den Film anschauen sollt am Donnerstag, ja, die Bilder sind durchaus mitunter beeindruckend, sind auch sicherlich gewollt brutal. Die Story, Fazit von mir, Anna, Story hat mich nicht gekickt, aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe. Mir hat es nicht gereicht, jemandem nur dabei zuzusehen, wie etwas passiert. Wie ging es dir?
Mich hat der Film auch ästhetisch überhaupt nicht gereizt, weil sie einfach überhaupt keine eigene Handschrift hat, weil das alles ein zusammengeklauter Film ist, auch von der Bildsprache her, aber da können wir nachher nochmal drüber reden.
Das machen wir. Angelina Jolie und Anna Wollner waren die beiden Frauen, die sich getroffen haben, um über Angelina Jolies zweite Regiearbeit Unbroken zu sprechen. 6 Kinder hat sie mit Brad Pitt, Anna, in über 45 Filmen mitgespielt, vor 4 Jahren ihr Regiedebüt gefeiert mit In the Land of Blood and Honey und nebenbei noch UN-Sonderbotschafterin, reist in die Krisen- und Kriegsgebiete dieser Welt, das macht sie lange schon. Unbroken, ihre zweite Regiearbeit, die am Donnerstag startet, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir von dem Film nicht ganz so begeistert waren. Wie begeistert warst du denn von dem Treffen mit ihr, Anna?
Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Ich war kurz davor, das Interview abzusagen, weil mich dieser Film so aufgeregt hat. Dann habe ich gedacht, ein Interview mit Angelina Jolie, das sagt man nicht einfach ab. Da redet man im Notfall auch mal einen schlechten Film über einen schlechten Film, zumal sie sich ja auch ein bisschen, nicht verteidigen kann, aber zumindest ein bisschen was über den Film erklären kann. Und ich muss sagen, ich habe sie das erste Mal getroffen. Es ist tatsächlich so, wenn sie in den Raum reinkommt, er gehört voll und ganz ihr. Es ist unglaublich, wie charismatisch diese Frau ist, was sie für eine Ausstrahlung hat und dabei auch dir ein bisschen so das Gefühl gibt, sie hört dir auch genau zu und ihr liegt einfach auch ein bisschen was an der Sache, ihr liegt was an diesem Film, an diesem Durchhalte-Epos. Sie wollte den Film unbedingt machen, auch als Regisseurin, um irgendwie ja in dieser Story voll und ganz aufgehen zu können.
I was so desperate to tell Unbroken because I believed in the story so much and I wanted to be near this man and the story for years of my life because that's what you need to do. It's like, I'm sure if any of you were writing a book, it's different than you write an article. You have to have a different kind of commitment. But it's finding those stories that you feel that passionate about, that you're ready to focus the next few years of your life so completely on. It's very different than when you're an actor. When you're an actor, you can kind of commit for even a few weeks to something and then move on.
Na, insgesamt hat sie sich hier über 4 Jahre mit dem Film beschäftigt und sich dann auch noch, doch recht prominente Unterstützung geholt.
Ja, in der Tat. Die Coen-Brüder haben das Drehbuch zum Film geschrieben und haben ihr dann sogar ihren, wenn man so will, Stammkameramann Roger Dickens ausgeliehen. Wie kam es dazu?
Na, ganz einfach. Sie hat einfach gefragt.
I was a bit shy around them at first. And I heard they were coming. I, of course, I've always wanted to work with them. They've never cast me as an actor. So, once we got past that and I told them that I was very frustrated that I'd like to work with them. But I'd been on sets, a few sets, and most recently on Burn After Reading with Brad, so I knew them a little bit. And they loved the story. Really what brought us all together, what brought the great cinematographer and Alexander Desplat, all of us together, was we all simply believe in and love Louis Zamperini, and we believe in the message of the story. So they came on. Much to my surprise, because it's so rare for them to do, but we asked because they had read the book and they were familiar with it and wanted to. They were so helpful, really, when I was saying I don't know how to put all of this into one film, and they helped with the construction. They helped me to be at ease with what we were doing, and I think they also brought a special voice to it because they have a certain kind of humor and charm.
Ja, diesen Humor und Charme der Coen-Brüder hat der Film allerdings überhaupt nicht. Es hat überhaupt keine eigene Handschrift. Also es ist wirklich so ein Mashup aus vielen anderen Kriegsfilmen. Ein bisschen Soldat James Ryan, ein bisschen Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima. Zwischendrin noch Schiffbruch mit Tiger ohne Tiger, eben als sie die ganze Zeit im Schlauchboot unterwegs sind. Und am Ende diese ganz furchtbare Passionssymbolik mit Jesus bzw. Zamperini am Kreuz. Kurz danach ein Song von Coldplay im Abspann. Also da hat es mich wirklich einfach nur noch geschüttelt im Kino.
Es fehlte bloß noch ein Volleyball, mit dem hätte man reden können, so mit einer blutigen Hand drauf vielleicht, dann wäre das auch noch drin gewesen. Was man aber denkt, sofort raushört, und das ging mir auch schon so bei Treffen mit Angelina Jolie, sie strahlt wirklich so eine zen-mäßige Ruhe aus. Das finde ich ganz erstaunlich bei einer Frau, die so viele Dinge gleichzeitig macht, dass sie so eine Ruhe ausstrahlt, das hat was. Jetzt ist es selbst für uns, die wir gefühlt jede Woche dann irgendeinen Hollywood-Star treffen, doch was anderes, wenn man sie trifft, wenn sie zur Audienz bittet. War sie so drauf, wie ich es gerade aus meiner Erinnerung auch hatte, dass diese Ruhe, die sie mitbringt, oder hast du sie ganz anders erlebt?
Nee, total. Also es hat auch überhaupt nichts ausgemacht in dem Moment, dass sie dann irgendwie doch 2 Stunden Verspätung hatte, wo man bei jedem anderen ja schon wieder denkt, können wir bitte mal weitermachen. Aber bei Angelina Jolie, es ist ja nicht so, dass sie einen warten lässt, weil sie es einfach kann, sondern sie hat natürlich andere Dinge zu tun. Im Notfall muss sie eben mal kurz die Welt retten.
Irgendein Kind stellen.
Oder auch das. Und es ist natürlich, im Vorfeld gab es, wie immer das bei so Interviews ist, Anweisungen, keine privaten Fragen, nur zum Film.
Na klar.
Und ja, wir sitzen keine 2 Minuten am Tisch und sie redet das erste Mal von Brad Pitt und hat uns dann auch noch ein bisschen Einblicke darin gegeben, wie es eigentlich ist, Angelina Jolie zu sein.
Like I woke up this morning with my little girls who are here jumping on me and messing with me and reminding me that that's who I, you know, who I am every day is their mother and his wife and I love to wake up and read my news, know what's happening in the world, and connect with my teammates that, you know, in UNHCR and PSVI, and that's what I love. And then I'm also an artist, but that's never been the center of my life. It's always been something I've been very fortunate to be. I'm very grateful for the job because it's an extraordinary job that helps me to do all of these other things that I do. But it's never been what I live and breathe for. I never wanted to become a famous actress. I never, you know, but when you can, and why my life maybe feels more in line now is then I can do films like Unbroken or Blood and Honey, where the same themes that I care about on a daily basis are aligned with art.
Ja, es klingt aufgesetzt, ist es dann aber irgendwie doch nicht. Sie wirkt allerdings fast schon so ein bisschen besessen von diesem Thema.
Hast du das Gefühl gehabt, dass sie möglicherweise auch nach dem, was sie so sagt, plant, sich vielleicht aus der aktiven Schauspielerei mehr und mehr zurückzuziehen und mehr in diese Richtung der Produzentin, der Regisseurin, der Filmemacherin zu gehen? Ich meine, sie hat weniger Filme gemacht in den letzten Jahren. Maleficent war der letzte große. Die Disney-Verfilmung ist auch schon ein bisschen her. Fühlt sie sich nicht mehr richtig wohl als Schauspielerin? Was ist das?
Naja, also wohl fühlt sie sich schon noch, aber sie hat mit dem Regieführen so ein bisschen eine neue Leidenschaft entdeckt und hat für sich auch beschlossen, deswegen weniger Filme vor und ja doch mehr Filme hinter der Kamera zu machen.
There's a level of what you want to contribute, how you contribute, what you contribute, and I've done my best to communicate as an actress to audiences and explore that side of being an artist and there are still a few things I'd like to explore, but then I have no desire to chase a career and to continue to try to do this in my life. I'm much more interested in now taking responsibility for a whole piece and living with it for years and telling that story.
Ja, ganz an den Nagel hängen wird sie's noch nicht. Sie ist gerade dabei oder hat jetzt abgedreht, glaube ich, ihre dritte Regiearbeit, in der sie auch die Hauptrolle übernimmt. Und das ist lustigerweise ein Ehedrama.
Ha, ich will raten, Mr. and Mrs. Smith Reloaded.
Na, so ähnlich. Der Film heißt By the Sea und tatsächlich spielt aber sie an der Seite von Brad Pitt.
Na guck, dann sehen wir die beiden zusammen wieder in einem Film. Es wäre ja der erste, in dem sie zusammenspielen. Seit Mr. and Mrs. Smith gab es ja seitdem auch nicht mehr. Unterm Strich, die Frau in dem Fall besser als ihr Film, kann man so sagen.
Definitiv.
Ich danke dir, dass du diese Mühen auf dich genommen hast, Anna.
Es war sehr schwer, aber
sie für uns zu treffen. Mit dem nächsten Star kommst du dann bei Zeiten wieder, ne?
Mach ich.
Anna Wollner, danke, bis dann.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Achtung, fertig, buh, na, ordentlich erschreckt. Wenn das bei euch schon gereicht haben sollte, dann lasst die Finger von Ash vs. Evil Dead, der neuen TV-Serie, an der Spider-Man-Regisseur Sam Raimi gerade herumschraubt. Die Serie, die im Herbst im US-Fernsehen laufen soll, ist nämlich ein Remake des Filmklassikers Tanz der Teufel und wird vermutlich keine Jugendfreigabe bekommen. Mit den Teufeln aufnehmen soll es wie schon damals Schauspieler Bruce Campbell in seiner Paraderolle als Geisterjäger Ash, vielen am besten bekannt aus dem dritten Tanz der Teufel Teil Armee der Finsternis. Der sagte jetzt in einem Interview: Seien wir mal ehrlich, Fans wollen das Blutbad und das Chaos, also wollen wir ihnen ordentliche Explosionen von Eingeweiden liefern. Die meisten sind unglücklicherweise gegen mich gerichtet. Na dann, guten Appetit. Nach dem Globe ist vor der dritten Staffel. Sonntag noch als bester Seriendarsteller für House of Cards ausgezeichnet. Jetzt schon wieder im brandneuen Serientrailer der Star. Für Kevin Spacey läuft es zurzeit absolut rund. Nachdem er im achten Anlauf endlich seinen ersten Golden Globe gewonnen hat, gibt es als Bonus nun den ersten Trailer zur neuen dritten Staffel von House of Cards im Netz. Darin zu sehen, Kevin Spacey, wieder als intriganter Politiker Frank Underwood und natürlich auch Robin Wright als dessen nicht minder bösartige Frau Claire. In welcher Funktion die zwei im neuen Trailer auftreten, lassen wir aus Spoilergründen an dieser Stelle raus. Für alle, die das Ende der zweiten Staffel noch nicht kennen. Ab dem 27. Februar ist die dritte Staffel House of Cards dann auch bei uns auf Netflix zu sehen. Damon, der größere Renner. Was für ein Schlag in die Magengrube von Jeremy Renner. Oder sogar noch eine Etage tiefer. Da war schon alles vorbereitet für dessen nächsten Auftritt als Actionheld Jason Bourne. Das Drehbuch fertig und alles bereit zu Drehstart. Da kam plötzlich die Absage. Der Grund dafür dürfte ein fürs Ego schmerzhafter sein. Die Originale kommen zur Actionserie zurück. Genau. Paul Greengrass wird den nächsten Bourne-Film inszenieren und der macht es natürlich nur mit seinem Originaldarsteller, mit Matt Damon. Die haben zwar noch gar kein Drehbuch, dafür aber die Zusage von Filmriese Universal und auch schon ein Starttermin. Am 29. Juli 2016 soll Damon sein Bourne-Comeback feiern. Jeremy Renner hat damit mehr Zeit für weitere Avengers- und Mission Impossible-Filme. Captain Berlin. Unsere Hauptstadt kann sich darauf freuen, mal wieder Drehort eines Hollywood-Blockbusters zu sein. Captain America kommt zu uns. Wie Schauspieler Anthony Mackie in einem Interview verraten hat, kommt die Marvel-Crew auch nach Berlin. Hier werden außer in Atlanta und Puerto Rico nämlich auch einige der Szenen für den dritten Film entstehen. Los geht's schon im April, da können sich die Hauptstadt, Hobby-Paparazzi und ihr jetzt schon mal langsam auf die Lauer legen. Neben Captain America-Darsteller Chris Evans wird dann ja nämlich auch Robert Downey Jr. mit dabei sein, der eine der Hauptrollen im dritten Teil Civil War spielt. Im Kino sehen wir Berlin als Superhelden-Drehort dann 2016.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich google gerade wie wild unter dem Stichwort Zeitmanagement. Das ist was ich mir für 2015 echt vorgenommen hatte. Ein besseres Zeitmanagement für die Sendung. Schon wieder 7 Minuten vor 9, so viele Themen am Ende des Tages übrig, aber nur noch so wenig Zeit. Was mache ich? Ich haue euch noch 2 Filme um die Ohren.
Wir haben nichts, Mom, gar nichts.
Naja, wir haben Liebe im Überfluss.
Oh mein Gott, bitte. Fang gar nicht erst damit an. Wir arbeiten beide Vollzeit als Kellnerin.
Wir sind Studentinnen.
Und wir zahlen für den Rest unseres Lebens unsere Kredite ab. Das Haus fällt langsam auseinander. Du bist alleine, weil du ein gewalttätiges, versoffenes Arschloch geheiratet hast. Kannst du mir sagen, was du davon nicht verstehst?
Ich verstehe das alles sehr wohl, glaub mir. Bereue ich die Hochzeit mit dem gewalttätigen, versoffenen Arschloch? Nein. Nicht für eine Sekunde. Denn ich habe dich bekommen. Und deinen Bruder.
Diese sehr intensive Mutter-Tochter-Geschichte ist der Hintergrund für den Film Der große Trip. Wild heißt er im Original, der Film. Es ist die Geschichte zwischen Cheryl Strait, gespielt von Reese Witherspoon, und ihrer Mutter Bobby, gespielt von Laura Dern. Die Mutter, damit nehme ich nichts vorweg, ist zu Beginn dieser Geschichte gestorben. Und die Cheryl, die eine erwachsene Frau ist, versucht also im Nachhinein nach dem Tod ihrer Mutter, sich von dieser übermächtigen Mutterfigur zu lösen. Und tut das, indem sie sich auf eine knapp 2000 Kilometer lange Wanderung begibt. Den Pacific Crest Trail will sie zu Fuß laufen. Knapp 2000 Kilometer, wie gesagt, quer durch die amerikanische Wildnis. Und in Rückblenden sehen wir dann immer, was sich vor dem Tod der Mutter zwischen Tochter und Mutter abgespielt hat. Es geht da ziemlich hin und her, in teilweise auch ziemlich wilden Sprüngen. Reese Witherspoon war nominiert für einen Golden Globe, hat ihn aber nicht gewonnen. Und das geht unterm Strich auch in Ordnung. Denn der Film hat durchaus ein paar sehenswerte Szenen, hat mir aber ehrlich gesagt unterm Strich nicht gereicht. Es ist auch so ein Film, bei dem man jemandem dabei zuguckt, wie er etwas tut. Diese permanenten Rückblenden auf die Geschichte, die Vergangenheit mit der Mutter, funktioniert so halbwegs, aber hat mich ehrlich gesagt nicht vom Sockel gehauen. Ist so ein Film, den man sich angucken kann. Unter anderem auch, weil es einfach eine wahre Geschichte ist, die da erzählt wird. Umgeschrieben übrigens von niemand Geringerem als Nick Hornby. Und der Mann versteht was vom Bücher- und vom Drehbücherschreiben. Also wie gesagt, dieser wahre Background der Geschichte, der ist ganz interessant. Die blutenden Füße von Reese Witherspoon sind es eher weniger. Insofern überlegt's euch, wenn ihr reingehen wollt, habt keine allzu großen Erwartungen. Nächster Film, der auch noch am Donnerstag startet, ist der hier.
Thomas und Marie Jorgensen, Zwillinge.
Wurden erstochen. Marie wurde vorher vergewaltigt.
Aber hier steht, dass der Fall aufgeklärt ist. Ein Junge aus dem Ort, Bjarne Tögersen, hat sich selbst angezeigt und alles gestanden. Ich verstehe das nicht.
Der Vater der beiden Geschwister hat an dem Fall weitergearbeitet. Er musste dann vorzeitig in Pension gehen.
Hey, warum dieser Fall, Karl? Wir haben über 50 unaufgeklärte Fälle, mit denen wir seit Monaten fertig sein sollten.
Der Vater hat mich gestern nach der Feier angesprochen. Er wollte, dass ich mir den Fall ansehe, aber ich habe ihn weggeschickt. Wenig später lag er da mit aufgeschnittenen Pulsadern.
Die beiden aus der ersten Jussi Adler-Olsen-Verfilmung Erbarmen bekannten Ermittler der Kopenhagener Mordkommission Q sind wieder am Werk. In der zweiten Jussi Adler-Olsen-Verfilmung Schändung startet am Donnerstag. 1994 spielt es, werden diese beiden Geschwister brutal ermordet. Also da spielt es nicht, da hat der Mord stattgefunden. 20 Jahre später wird die Geschichte neu aufgerollt und die beiden Ermittler machen sich daran, den Mörder von damals zu finden. Klassisch skandinavisch düster, wer den ersten Film Erbarmen gesehen hat, skandinavische Handschrift, nenne ich es mal, ist auch hier in der zweiten Verfilmung deutlich zu erkennen. Viel Regen, viel Dunkel, viel Verzweiflung, ein bisschen auch wie in der verfilmten Stieg Larsson-Trilogie, die sicherlich einige von euch gesehen haben. Die Story fand ich hier allerdings sehr spannend, also wer diesen rauen Umgangston in diesen Verfilmungen abkann, wer da nicht zimperlich ist, bei wirklich teilweise drastischen Bildern in diesen skandinavischen Kriminalfilmen. Verfilmung und der kann da allerdings sehr gut reingehen, wenn man Thriller mag, bei denen man sich durchaus zwischendurch mal im Kinosessel festkrallt. Das war's für heute, ihr Lieben. Ich bedanke mich für die von euch mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, nächsten Dienstag führen wir das fort. Dann gibt's wieder eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.